Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Hallo und herzlich willkommen zur Heise Show vom Donnerstag, 2. Februar 2023. Ja, was war das damals alles noch einfach? Man hatte große Streamingdienste, da konnte man alles Mögliche vorfinden, alle möglichen Filme und Serien. Und jetzt gibt es ganz viele Streamingdienste, man muss genau schauen, was wo läuft. Und obendrein sind die einzelnen Dienste auch noch teurer geworden. Und als wäre das nicht genug, lesen wir in diesen Tagen jetzt auch noch davon, dass Netflix das Account-Sharing einschränken will. Also Grund genug, dass wir mal über das Thema genauer sprechen, natürlich mit Expertenhilfe. Und der Experte in dem Falle ist Nico Juran von der CT. Hallo, grüß dich.
Hallo.
Ich muss erstmal kurz noch einen kleinen Sponsorenhinweis vorlesen, denn heute wird diese Ausgabe gesponsert von Heise Jobs, der Jobbörse für IT-Experten unter dem Dach von Heise Online. Über 3000 Stellenanzeigen aus den Bereichen IT, Telekommunikation und E-Business sind auf jobs.heise.de zu finden. So, jetzt können wir uns dem Thema widmen. Ja, Nico, vielleicht steigen wir mal ein mit der aktuellen Entwicklung. Wir reden ja sehr viel momentan über Account Sharing und wenn man sieht, auf wie viel Interesse diese Artikel stoßen, scheint es ja auch eine große Zahl von Betroffenen zu geben. Kann man das eigentlich beziffern, wie viele Leute beim Account Sharing sozusagen schwarz mitgucken?
Ja, es gab vor einiger Zeit eine Erhebung, da hat ein Institut mal sich angeschaut, anonym befragt, Netflix-Nutzer weltweit, ob sie ihre Daten weitergeben. Und dabei hat sich herausgestellt oder ist ermittelt worden, dass angeblich jeder dritte Netflix-Nutzer an mindestens eine Person seine Daten außerhalb des Haushaltes weitergibt. Und im Moment geht man davon aus, dass roundabout 100 Millionen Haushalte gucken, ohne dass sie dafür zahlen, also einfach auf irgendeinen anderen Account mitschauen. Das ist also schon eine enorme Summe. Also da, wenn man das mal ausrechnet, da kommt schon einiges zusammen.
Wie ist denn da eigentlich die rechtliche Situation, beziehungsweise wie ist denn das genau eigentlich vorgesehen? Ich erwerbe ja einen Zugang und dort bekomme ich ja je nachdem, welche Staffelung ich gewählt habe, ja dann eben auch das Recht, dass mehrere Streams gleichzeitig über einen Account laufen können. Haben sich Netflix und die anderen da entsprechend abgesichert, dass das tatsächlich auch rechtmäßig ist, dass sie sagen, du darfst das nur in deinem eigenen Haus gucken?
Ja, wir haben ja in Deutschland die Möglichkeit, über die Nutzungsbedingungen, allgemeine Geschäftsbedingungen, halt Verträge auszugestalten. Und da hat sich Netflix tatsächlich in seine Nutzungsbedingungen reingeschrieben, dass es halt so eine örtliche Abhängigkeit gibt. Also Haushalt heißt Leute, die örtlich in einem Haushalt dann sozusagen zusammen vor dem Fernseher sitzen, auch meinetwegen oder in verschiedenen Räumen, aber eben halt nicht, es heißt nicht Familienmitglieder. Also die Tochter, die ausgezogen ist, oder mein Vater, der irgendwo anders wohnt, ist kein Haushaltsmitglied, wohl aber beispielsweise Leute, die in einer WG zusammen wohnen oder einfach unter einem Dach, ohne dass sie jetzt irgendwelche familiären Bindungen haben. Also es geht wirklich darum, diese Örtlichkeit zu schaffen.
Ja, nun lasen wir ja in den letzten Tagen davon, dass es ja ein Support-Dokument gab, was Aufschluss darüber...
Ja, eine FAQ, ja.
Ja, wie es denn laufen könnte, dass Netflix dieses Account-Sharing einschließt. Dann ist es aber wieder verschwunden. Was ist denn da, was stand denn da genau drin?
Also wir müssen einen Schritt vielleicht zurückgehen. Das ist diese Idee mit dieser Sperre der Weitergabe der Account-Daten, die existiert schon länger. Netflix macht das auch schon seit einiger Zeit, testweise in lateinamerikanischen Staaten, Costa Rica beispielsweise. Und hat jetzt mit dem letzten Quartalsbericht halt angekündigt, dass man das breiter aufmachen will ab dem ersten Quartal, also 2023. Hat aber nicht gesagt, in welchen Ländern man das sozusagen starten möchte, wann man das genau startet in Deutschland, sondern hat nur gesagt, wir machen das so etappenweise. Und dann ploppte halt diese FAQ auf, die dann so erweitert worden war um dieses Thema Account Sharing. Und da standen dann, muss ich auch ganz sagen, ehrlich, ein bisschen gruselige Sachen drin, finde ich. Also unter anderem war da drin zu lesen, dass man innerhalb von 31 Tagen mindestens einmal mit jedem Gerät zu Hause, also wieder im Haushalt, im Netzwerk gewesen sein muss und was gestreamt haben muss von Netflix. Ansonsten bestünde die Gefahr, dass das Gerät gesperrt wird. Stelle ich mir jetzt gerade vor mit den etlichen Geräten, die ich habe. Also da hätte ich dann wahrscheinlich den monatlichen Netflix-Streaming-Tag müsste ich dann einrichten, damit auch wirklich dann zum Test dann beim nächsten Mal wieder immer alle Geräte, alle Streaming-Player bei mir verfügbar sind. Und die zweite Geschichte, und die war fast noch ein bisschen spannender, war die Frage, was ist denn, wenn ich mich jetzt mal wirklich außerhalb meines Haushaltes befinde? Ich kann ja auf Dienstreise sein, ich kann im Urlaub sein. Und da hatte Netflix dann in dieser ersten Fassung die Idee, wenn ich mich richtig erinnere, waren es an 7 Tagen sollte man hintereinander, dann man sollte einen Code bekommen und dann sollte man an 7 Tagen hintereinander außerhalb des Haushaltes auch auf ein Gerät streamen können. Das ist eine sehr, wenn ich mal das vorsichtig formuliere, sehr amerikanische Einstellung, was so Jahresurlaub angeht. Der Kollege Benjamin Kraft, der Amerikaner ist, hat sich da sehr gut darüber amüsiert, meinte, da sind ja 2 amerikanische Jahresurlaube komplett mit abgedeckt. Aber ich glaube, in Deutschland wäre das ein bisschen problematisch, zumal in Netflix auch nicht gesagt hat, wie häufig man diese 7 Tage in Anspruch nehmen kann und wie viel Zeit dazwischen liegen muss. Und das ist halt beides, sowohl diese 31 Tage als auch diese Geschichte mit den 7 Tagen wieder verschwunden und gleich am nächsten Tag sozusagen. Und jetzt steht es da, ist ja eher schwammig. Also jetzt steht, es kann gesperrt werden und na, man muss halt eventuell dann schauen. Also man rudert da offensichtlich ganz stark zurück.
Das wäre meine nächste Frage, wie du das denn bewertest, dass Netflix da jetzt das wieder rausgenommen hat. Also scheint ja auch aus deren Sicht dann wohl ein sensibles Thema zu sein, wo sie sich
Das
genau überlegen, wie weit sie gehen, oder?
natürlich ist das ein sensibles Thema und die wissen natürlich, ich möchte nicht wissen, wie viele Leute da in der Hotline angerufen haben und wie viele da schon mal pro forma gekündigt haben. Also ich kann mir da wirklich vorstellen, dass es da durchaus eine heftige Reaktion gab, die jetzt wiederum dazu geführt hat, dass man erstmal vorsichtig geworden ist. Also ich denke mal, das ist ein standardisierter Text gewesen. Ich weiß von Kollegen aus Großbritannien, dass es da genauso aufgeploppt ist und die sich genauso gewundert haben über die Formulierung. Und ich kann mir vorstellen, also gerade in Deutschland hat das sehr hohe Wellen geschlagen. Und ich glaube nicht, dass das bei den Leuten gut angekommen ist. Also es gibt sicherlich einige Leute, die verstehen, dass Netflix das jetzt nicht mehr so mitmachen möchte und alles erlauben will. Aber so eine radikale Geschichte, dass ich mich halt regelmäßig jetzt irgendwo anmelden muss, damit meine Geräte nicht gesperrt werden oder ich irgendwie meinen Dienst, den ich ja bezahle monatlich, um Erlaubnis bitten muss, dass ich mal 7 Tage, mehr als 7 Tage am Stück außerhalb meiner Wohnung schaue, das finde ich schon sehr drastisch.
Ich sehe gerade im Chat, Sir Fax hat auch geschrieben, also müssen alle Haushaltsmitglieder dasselbe VPN nutzen. Das führt mich zu der Frage, ich habe auch schon im Netz gelesen, Tipps, wie man dann diese Zuhause-Sperre umgeht mit einem VPN. Ist das eine Option?
Jein. Ja, natürlich ist es theoretisch eine Option, aber wir wissen auch, und das ist nichts Neues, wir wissen, dass fast alle Dienste VPNs, also Blacklists haben für VPN-Dienstleister. Und wir haben zum Beispiel vor einiger Zeit einen ganz heftigen Fall gehabt von einem Leser, der auf so einer Blacklist gelandet ist, obwohl er gar kein VPN benutzt hat, weil einfach irgendwie, er war bei so einem kleinen Provider, so ein Dorfprovider, hätte ich beinahe mal gesagt. Und der ist halt aus Versehen auf dieser Blacklist von Netflix gelandet und dann ging da gar nichts mehr. Also dann wird das ganz stark eingeschränkt bei einigen Diensten, Paramount Plus, Amazon Video zum Beispiel auch. Da fliegst du dann teilweise komplett raus, kannst gar nichts mehr machen. Also das wird natürlich dann so eine Geschichte, so ein Katz- und Maus-Spiel werden zwischen Netflix und den VPN-Anbietern. Aber ja, natürlich ist es eine Lösung, aber wir dürfen natürlich nicht vergessen, nicht jeder, der jetzt Daten benutzt oder Zugangsdaten benutzt von irgendjemanden, ist dann aber auch so fit, dann halt sich ein VPN einzurichten oder es lässt sich dann auch nicht überall so einfach einrichten. Also ich könnte das für meinen Schwiegervater mir zum Beispiel jetzt schwerer vorstellen, da jetzt erstmal großartig zu fummeln, bei dem irgendwie, der über den Fernseher guckt, da jetzt VPN und was weiß ich was einzurichten, nur damit der dann irgendwie weiter Netflix schauen kann.
Das wird wahrscheinlich der Punkt sein. Die breite Masse wird dann trotzdem davon ausgeschlossen und das sind dann eher die Tech-Affinen, die halt sich dann zu helfen wissen. Aber du hast gerade schon die anderen Dienste angesprochen. Wie handhaben die das denn? Netflix ist ja nun so ein Platzhirsch, sehr lange schon da und ja, die haben es ja in der Vergangenheit ja auch ein bisschen großzügig gehandhabt. Darüber sprechen wir gleich noch. Wie sind denn die anderen so jüngere Dienste wie Paramount Plus da unterwegs? Haben die von vornherein da stärkere Maßnahmen ergriffen?
Was ganz witzig ist, ist, dass ja eigentlich die Idee, dieses Account-Sharing zu unterbinden, gar nicht von Netflix kam, sondern der ersten, von dem wir da gehört haben, die das angekündigt haben, war Disney Plus. Das ist bloß so, dass Netflix die jetzt sozusagen überholt hat. Die haben das jetzt schneller umgesetzt, als Disney Plus das umgesetzt hat. Da muss ein bisschen unterscheiden zwischen Account-Sharing und VPN zum Beispiel. Also Account-Sharing kann ich mit den restlichen Diensten nach meiner Erfahrung recht unproblematisch machen. Bei VPN ist ja immer die Sache, dass ich zum Beispiel im Ausland bin. Ich habe meinetwegen irgendwie ein Wochenendhaus irgendwo, hätte ich mal gesagt, oder ein Ferienhaus. Oder ich bin im Urlaub und versuche dann im Urlaub auf den deutschen Dienst zuzugreifen. Und es gibt einige Dienste, da kann ich das. Da kriege ich dann eventuell ein eingeschränktes Angebot, bin sozusagen beschränkt aufgrund der Lizenzrechte in der Auswahl der Titel. Aber es gibt auch einige wie Paramount Plus, das habe ich jetzt in den USA während der CES erleben dürfen, die halt tatsächlich das radikal sperren. Also du gehst da irgendwie in den USA ins Web, versuchst irgendwas aufzurufen und kriegst als einziges nur eine Anzeige, du bist außerhalb unseres Lizenzgebiets, schade. In diesem Bereich, diese VPN-Geschichte, da das jetzt schon alle Dienste machen soweit, gehe ich auch davon aus, dass es bei fast jedem Dienst irgendwo in der Schublade liegen wird, das zu erweitern auf Unterbindung von Account-Sharing. Andere Sache ist natürlich, das hattest du am Anfang angesprochen, Netflix hat sowieso 4 Streams. Ne? Also das erleichtert natürlich im großen Abo das sowieso. Wenn ich nur einen Stream anbiete, dann bricht ja der zweite Stream, also dann komme ich mit dem zweiten Zugang zu zweiten Player gar nicht rein. Oder der erste bricht dann ab. Also dementsprechend kann ich das natürlich auch einfach regeln, indem ich nicht so viele Streams anbiete als Anbieter und sage einfach so, wir beschränken das. Du kannst maximal 2 Stück benutzen und dann weißt du schon, okay, dann ist es mit dem Teil natürlich wesentlich schwieriger.
Nur andererseits, wie gewöhne ich das meinen bestehenden Kunden ab, die jetzt dann schon gerne das große Angebot nutzen, ne?
Klar. Also, wie gesagt, das Witzige ist ja auch, dass Netflix ja selber sagt, wir gehen davon aus, dass es eine Kündigungswelle gibt, aber die haben halt diese Vorstellung und da sagen sie, das hätte sich in Lateinamerika schon gezeigt, sie haben halt diese Vorstellung, dass halt die Leute dann zwar kündigen, das große Abo, aber eben halt die Leute, die mitgeguckt haben, dann ihrerseits Abos abschließen, also dass sich das wieder ausgleicht und sogar für sie, das ist ja die Idee, sonst bräuchten sie den ganzen Quatsch ja nicht machen, am Ende das für sie sogar positiv ist, also sie nachher mehr einnehmen, mit mehr Abos dastehen oder mit in der Summe mit mehr besser dastehen als in der aktuellen Situation.
Also eine Gleichung, wo wir mal abwarten müssen, ob sie aufgeht. Ja, ich gucke mal auf den Chat. Herzliche Einladung, auch an alle Fragen zu stellen und Anmerkungen zu schreiben. Und einige gibt es da schon. Zum Beispiel die etwas humorvoll gemeinte Frage, ob man denn jetzt künftig Urlaub bei Netflix beantragen muss.
Das ist faktisch ja so. Also wenn du dir die erste FAQ durchgelesen hast, stand da was von und dann können sie einen Code beantragen. Also es ist faktisch dann tatsächlich so, ich möchte in Urlaub fahren und muss mit meinem Dienstleister da absprechen, dass ich da in der Zeit einen Code haben möchte. Oder ich muss halt in Urlaub fahren und dann wird es gesperrt und dann gucke ich eventuell aus dem Ausland, wo ich jemanden in der Hotline erreiche, wenn es nicht automatisiert ist oder wie auch immer, und muss zusehen, dass das dann freigeschaltet wird. Das ist ja auch total unangenehm. Schöne Geschichte am Rande übrigens, die wir gestern beim Mittagessen hatten, dass ein Kollege erzählt hat, dass bei einem, ich glaube, Paramount Plus Account gehackt wurde von einem Kolumbianer und er soll sich jetzt immer an Paramount Plus Kolumbien wenden, um das Problem zu lösen. Das ist jetzt auch nicht unbedingt die beste Geschichte.
Das ist dann wieder eine Geschichte über perfekten Support oder wie Support organisiert ist.
So ist es.
Ja, dann haben wir die Frage hier im Chat, was hat Disney Plus denn so geplant, um Sharing zu verhindern?
Das wissen wir nicht. Also das wird ziemlich ähnlich sein zu dem, was Netflix hat, aber da gab es nur die Aussage, wir wollen das gerne auf Dauer verhindern, aber die haben sich da nicht in die Karten gucken lassen, wie das generell aussieht. Sowas ist auch schwierig. Wir werden auch mehr wahrscheinlich das erleben, dass es in verschiedenen Stufen kommt. Also Stufe Nummer 1 zum Beispiel ist, die reine IP-Adresse wird normalerweise nicht benutzt nur, sondern es wird eigentlich dann wahrscheinlich in den Accounts, werden die Geräte anhand ihrer Seriennummer, hätte ich beinahe mal gesagt, anhand ihrer MAC-Adresse zum Beispiel hinterlegt. Das heißt, man wird da auch die Verbindung mit dem Zuspieler herstellen. Und daraus ergibt sich eigentlich ziemlich einfach, logisch, dass man anfängt mit Fernsehern, weil Fernseher Geräte sind, die du normalerweise nicht durch die Welt schleppst. Das heißt, wenn du einen Fernseher, der hier in Hannover einschaltest, in meinem IP-Adressbereich und dann gibt es einen anderen Fernseher und der ist in München, dann wissen die, okay, die werden wohl nicht im gleichen Haushalt sein und da wird auch kein Fehler in unserer Erkennung mit der IP-Adresse vorliegen. Das heißt, Fernseher werden die ersten Sachen sein, bei denen sie gnadenlos zuschlagen werden, weil natürlich die Leute auch kommen und sagen, ja, das war jetzt irgendwie mein Laptop, hatte ich ja unterwegs, was haben sie denn da gesperrt und was weiß ich was. Fernseher haben sie einfach die größten Zugriffsmöglichkeiten und das ist am besten umzusetzen. Wird aber auch für uns zum Beispiel interessant, also zum Beispiel für die Kollegin Kuhlmann, wenn wir Fernsehtests machen und wir kriegen die zum Beispiel, die Fernseher, die Testgeräte von einer anderen Redaktion, dann setzen wir die eventuell zurück, richten da irgendwie, oder wir setzen die zurück, wir richten irgendwie einen Account ein und dann ist vielleicht eventuell die MAC-Adresse von diesem Fernseher irgendwo bei irgendeinem Dienst hinterlegt und Ulrike Kuhmann kommt nicht mehr an diesen Fernseher ran, weil der irgendwie gesperrt ist oder was. Könnte noch spannend werden.
Ein Traum.
Ja.
Festgekoppelte Geräte an Dienste. Es gibt doch nichts Schöneres. Ja, dann haben wir die Frage von Wolfgang. Innerhalb der EU müssen die Streaming-Anbieter doch Fair Use auf Reisen gewährleisten. Ich würde die Frage mal dahingehend erweitern. Wir haben ja jetzt den Markets Act und den Services Act, die ja bevorstehen. Wirken die sich eigentlich auch auf das Geschäft der Streaming-Anbieter aus? Also sind die da auch tangiert dadurch?
Naja, also was wir wissen ist, man muss immer ein bisschen aufpassen, ne? Also, dass mir jemand was gewährleisten muss auf Reisen, bedeutet nicht, dass er mir mehr gewährleisten muss. Er muss mir das gewährleisten, was er mir am Ort meines Haushaltes sozusagen gewährleistet. Das könnte zum Beispiel über so eine Code-Geschichte gehen, dass mir das freigeschaltet wird, dass ich das beantrage. Aber sowas wie zum Beispiel, es gibt kein Zwang, dass jetzt Netflix oder Amazon, die hier bestimmte Lizenzrechte erworben haben, mir dann plötzlich andere Rechte einräumen, nur weil ich irgendwie in Urlaub fahre nach Großbritannien oder irgendwas. Also man muss da sehr aufpassen. Natürlich gibt es diese Sache, dass ich das benutzen kann, aber das beschränkt sich dann auf den gleichen Leistungsbereich Umfang wie in Deutschland und es beschränkt sich dann eventuell auf irgendeine Technik, die ich sozusagen, wo ich mich mit dem Betreiber schließen muss und mit dem ich dann eventuell irgendwas aushandeln muss.
Gibt es auch schon die humorvolle Anmerkung, dass das ja nach neuen Zusatzdienstleistungen für Reisebüros
Ja.
aussieht, also quasi zur Auslandsreisekrankenversicherung künftig den Auslandsstreaming-Schein oder so, dass man dann gucken kann.
Genau. Wird auch spannend sein, wie leicht oder schwer das ist, dann zum Beispiel Geräte an- und abzumelden. Ne? Wir hatten im Vorfeld ja kurz vor der Sendung ja noch darüber gesprochen, dass wir immer mal erlebt haben, dass man auf Reisen dann plötzlich, was weiß ich, in irgendeinem Hotel oder im Airbnb erlebt, dass dann noch ein alter Account läuft, also noch der Fernseher mit einem Netflix-App ausgestattet ist, den noch irgendjemand eingeloggt ist. Wird auch spannend, dass dann eventuell dadurch derjenige dann, wenn er wieder zu Hause ist, Probleme bekommt, weil der Nächste, der in dem Wochenendhaus oder in dem Hotel ist, dann einfach den Netflix-Account weiter benutzt.
Ja. Ja, wir sprachen über Großzügigkeit. Wir gucken uns mal einen alten Tweet an, den Netflix im Jahr 2017 mal gepostet hat. Und zwar hieß es dort, ja, Love is sharing a password.
Da war man noch, da war man noch die coole Gruppe, glaube ich einfach. Also der ist auf jeden Fall sehr schlecht gealtert. Und es zeigt sich halt, dass man da noch so ein bisschen da war man noch die Rebellengruppe. Ne? Das war noch, da gab es das große Hollywood mit seinem alteingesessenen Geschäftsmodellen. Da gab es die Fernsehsender mit ihren Oldie-Modellen und dann hat man sich so ein bisschen als Rebellen gesehen und dann ja, jetzt kommen wir. Und jetzt ist man natürlich irgendwie 5 Jahre später genau in der Situation, wo die Fernsehsender damals schon waren, nämlich dass man merkt, dass Inhalte enorm kosten und dass es eben halt super schwierig ist, dass diese Umsätze zu generieren, um halt alles wieder reinzukriegen, reinzubekommen und auch noch Gewinn zu machen. Ne? Also das Typische bei jedem Wirtschaftsunternehmen.
Das ist ein schöner Brückenschlag so zu unserer Betrachtung der allgemeinen Entwicklung bei den Streaming-Diensten. Du hast ja jetzt in einem Artikel, der kürzlich erschienen ist, den wir auch verlinkt haben, auch über Heise Plus, ausführlich die Situation einmal beleuchtet. Wie steht es denn eigentlich um die Streaming-Dienste? Welche gibt es da jetzt gerade am Markt? Vor- und Nachteile? Sehr lesenswerte Artikel für alle, die sich orientieren wollen. Und ich muss gestehen, ich habe auch noch dazu gelernt oder ein paar Namen noch kennengelernt, die mir noch nicht geläufig waren. Aber was viele ja bemerkt haben, ist ja, es gab in den letzten Monaten, wenn man bei einem Streamingdienst Abonnent ist, ja E-Mails, wo darauf hingewiesen wurde, so, wir müssen die Preise erhöhen. Wie ist denn da eigentlich insgesamt die Lage? Gibt es da irgendwelche Ausnahmen oder sind Sie alle dabei, zurzeit die Preise hochzusetzen?
Also es sind viele dabei auf jeden Fall. Wir hatten ja Apple TV Plus hatte ja diese Preiserhöhung von 4,99 auf 6,99. Das sind satte 40%, ne? Also das macht man sich dann halt auch nicht immer so unbedingt gleich klar. Amazon hat bei Prime Video den Preis erhöht. Also man hat ja dieses Prime, es ist ja in dieser Prime-Mitgliedschaft drin, aber das wurde eben auch erhöht stark. Und wir wissen, es ist klar, Disney Plus hat zum Beispiel in den USA auch, das ist auch schon erheblich teurer geworden, um $3. Und meines Erachtens ist da die Erhöhung in diesem Jahr von 8,99 aktuell auf bis zu 11,99 im Monat durchaus realistisch. Und das ist, da muss man nämlich genau, da ist auch jetzt gerade eine Frage gewesen, so nach, was machen die denn für Geld? Ja, das ist nämlich die Geschichte. Disney Plus ist ein wunderbares Beispiel, das hat sogar Netflix selber gesagt, ne? Weil der Reed Hastings, der jetzt gerade als CEO abgetreten ist bei Netflix, der hatte in einem Interview halt gesagt, als sie ihn darauf angesprochen haben, dass Disney ja jetzt so einen Wahnsinns-Abonnentenzuwachs hat, hat gesagt, zu welchem Preis denn? Das haben die doch wahnsinnig teuer erkauft. Die haben jetzt im dritten Quartal vergangenen Jahres, haben die über 12 Millionen neue Kunden weltweit hinzugewonnen. Ja, da denkt man erstmal, oh, Wahnsinn, toll. Aber gleichzeitig einen Verlust von 1,5 Milliarden US-Dollar eingefahren. Mehr als das Doppelte gegenüber dem Vergleichsquartal des Vorjahres. Das heißt, die machen nicht unbedingt dadurch, dass sie halt viele, viele Abonnenten haben, machen die jetzt nicht Wahnsinnsgewinne, sondern die machen teilweise extreme Verluste. HBO Max ist in den USA am Trudeln, hat überall angefangen, Geld einzusparen, wirklich Sachen wegzukürzen. Das Problem ist halt, alle wollen sie mit Originals, die Leute, also Exklusivtiteln, die sie selber produzieren oder die sie exklusiv einkaufen, wollen sie Leute anlocken und Leute binden. Aber der Markt an diesen Titeln, an dem, was überhaupt produzierbar ist, wird immer, immer kleiner. Wenn du dir heute anguckst, was Apple und andere für irgendwelche Independent-Produktionen, für die du früher ein paar Millionen, es klingt so, als hätte ich sie mal eben, aber okay, also für die du früher ein paar Millionen ausgegeben hast, da werden heute Spitzenpreise für verlangt. Also die nehmen über 20 Millionen heute für einen Independent-Film wie Coda. Das hätte man früher nie bezahlt. Und da jeder hinterher ist, diese möglichst alles zu verfilmen, was irgendwie möglich ist, steigert sich das immer mehr. Ich hatte auch irgendwann mal gesagt, ich habe so langsam das Gefühl, Sony Pictures, das ist so das einzige große Hollywood-Studio, das international noch keinen eigenen Dienst hat, bis auf so einen Demo-Kanal. Das könnten die großen Gewinner sein, weil die wirklich alle ihre Filme, alle ihre Serien, alle Produktionen einfach mal Lizenzen an alle verkaufen. Die sind da total offen. Jeder, der genügend Geld bietet, den geben sie das. Vielleicht sind die nachher die lachenden Dritten, die da die Kohle einstreichen. Und wie schlecht das teilweise läuft, da haben wir jetzt hier an Lionsgate Plus gesehen. Lionsgate ist ein Hollywood-Studio. Die sind außerhalb Deutschlands, sind die wirklich groß und erfolgreich. Die haben sich so verrechnet mit ihrem Streamingdienst, der macht jetzt hier in Deutschland Ende März endgültig zu. Ja. Einfach, weil sich es nicht rentiert hat.
Aber warum machen die Filmstudios das denn? Also bislang sind sie doch ja scheinbar recht gut damit gefahren, dass sie im Angebot auch der großen Streaming-Anbieter schlichtweg vertreten waren, oder?
Ja, aber das ist ganz interessant. Du hattest das ja gesagt. Früher hatte man einen Dienst, einen großen Dienst, und da war alles. Das war ja schon nicht wahr. Ne? Man hatte einen Dienst, aber man hatte scheinbar alles. Das hat wirklich gut damit funktioniert, dass es dieses Gefühl gab von einer Seite von den Kunden, da bekomme ich alles, deswegen wurde Netflix immer erfolgreicher, die Leute sind hin, man war zufrieden. Und ich habe mit Studioleuten da gesprochen, über Jahre haben die Netflix belächelt. Die haben gesagt, komm, wenn die uns da Geld für geben wollen, sollen sie das tun, denn noch eine Verwertung mehr. Ist uns recht. Aber irgendwann haben die halt gedacht, oh Mensch, guck mal, was die da für Kohle machen. Ich meine, die Wachstumsraten von Netflix waren ja Wahnsinn. Also es ist ja, die sind ja hochgeschossen. Und dementsprechend, das, sowas weckt natürlich Begehrlichkeiten. Warum soll ich dem jetzt meine Sachen verkaufen, die Lizenzen verkaufen, wenn ich jetzt das damit selber Kohle machen kann? Nachher hat sowas wie Friends, hat irgendwie, was war es, 85 Millionen Dollar, glaube ich, hat ein Jahr lang oder so Friends die Lizenz gekostet. Da hat Warner natürlich gesagt, also wenn wir dafür schon so viel Kohle kriegen, mein Gott, dann machen wir doch das selber. Dass die Leute rennen uns doch die Bude ein.
Werbung.
Ihre IT-Landschaft ist hochkomplex, Ihre Anforderungen an IT-Sicherheit sind hoch und eine einfache Migration zu einem Hyperscaler ist nicht ohne weiteres möglich? Die IT-Lösungen von Noris Network bieten die perfekte Grundlage für Ihre Multi-Cloud-Strategie. Nutzen Sie die Vorteile einer maßgeschneiderten Cloud-Lösung und steigern Sie die Agilität und Effizienz Ihres Unternehmens mit der Cloud-Expertise von Noris Network. Besuchen Sie www.noris.de/multicloud.
Du hast ja gerade dargelegt, dass ja eben die Vielzahl der Dienste und der Hunger nach Originals dazu führt, dass ja die Produktion noch mal teurer werden. Also ja, durchaus die Ausgaben sich jetzt auch infolge dieser Entwicklung erhöht haben. Aber ist es vielleicht nicht auch so, dass wir so ein bisschen so in einer Bubble drin waren, dass wir dachten, für 7,99 steht uns die Medienwelt offen und jetzt sehen wir allmählich, was so die wirklichen Preise sind? Also müssen wir uns darauf einstellen, dass das da in Zukunft noch viel höher gehen muss, damit es wirklich profitabel geht?
Ich glaube persönlich, dass es die Hoffnung ist der Dienste, dass sie alle erhöhen können, bis sie profitabel sind. Ich glaube aber nicht, dass das die Kundschaft mitmacht. Also ich glaube, es gibt so eine gewisse Kulturflatrate, die jeder so im Kopf hat. Die mag vielleicht bei manchen bei 20 Euro, bei manchen vielleicht bei 30 oder sogar 50 Euro liegen, aber irgendwann ist da die Schmerzgrenze erreicht. Und ich erlebe jetzt das, was ich lange Zeit nicht erlebt habe, nämlich dass Leute mich auch darauf ansprechen, dass ja monatlich kündbar ist und dass es die beste Idee ist, einfach von Dienst zu Dienst zu springen. Und in dem Moment, wo die Leute das machen, kann die Rechnung für die Dienste nicht mehr aufgehen. Das ist einfach so. Und wir werden einfach ein Dienstesterben erleben. Wir werden einfach erleben, dass da einige kollabieren. Wir haben es jetzt mit Lionsgate erlebt, also Lionsgate Plus erlebt. Schon 2020 auf der CES hat ein Vertreter von HBO Max gesagt, innerhalb der nächsten 5 Jahre werden die ersten Dienste wieder dicht machen. Und genauso passiert es. Das wird nicht passieren, dass die Leute, also ich glaube nicht, dass die Masse der Zuschauer bereit ist, weiß ich nicht, unendlich viel Kohle rauszuschmahauen, nur damit irgendwie jeder Dienst da überlebt. Nee. Also schon gar nicht in Deutschland. In den USA ist man sehr gewohnt gewesen, sehr viel für TV auszugeben und es ist im Pay-TV schon immer sehr teuer gewesen, aber in Europa sehe ich das so nicht.
Ja, und dazu auch ein Hinweis aus dem Chat, der ja nicht unberechtigt ist, dass wir in Deutschland ja eben auch ja generell die Rundfunkgebühren haben,
Genau.
was uns ja vom amerikanischen Markt unterscheidet. Also wir geben ja doch sehr wohl ja schon jeden Monat was für TV und Radio aus, aber ja, dann kommen die
Die würde ich auch schon
Streaming-Dienste
in
eben
diese
obendrauf.
Kulturflatrate reinrechnen, tatsächlich, genau. Genauso wie zum Beispiel auch ein Musikabo, Musikdienstabo. Also das wäre für mich gehört schon dazu. Vielleicht ist das auch das. Also wir sehen es bei Apple, wir sehen es jetzt bei RTL Plus. Es gibt eben auch immer mehr Ideen oder mehr Versuche, das so ein bisschen breiter aufzustellen. Also Apple sagt dann, macht das doch zusammen mit irgendwie Apple Music, macht es dann eben TV und dann noch vielleicht zwei, drei andere Sachen dazu. Wir erleben das bei Prime mit Amazon, wir erleben das bei RTL Plus, die jetzt RTL Plus Music bei dem größten Paket mit reinbringen. Die versuchen jetzt einfach, das auch ein bisschen zu bundeln, um einfach zu bündeln, um einfach einige Leute anzusprechen, die dann sagen, ja, dann sehe ich das eben halt so mehr als ein Teil von vielem und bin bereit, da ein bisschen mehr Geld auszugeben. Viele Versuche, ich glaube, es bleibt aber wird bei vielen Experimenten bleiben. Und sehr interessant ist auch in Deutschland, wenn Sky im Moment wirklich tatsächlich verkauft wird, so wie es jetzt, wie die Gerüchte ja schon lange beherrschen, dann wird es auch super interessant, wie es mit HBO Max, NBC Universal in Deutschland aussieht, die ja Peacock haben. Also dann wäre theoretisch das sogar denkbar, dass noch zwei Dienste in Deutschland starten. Also dann sind wir bei mindestens 12 großen Diensten.
Ja, hervorragend. Gibt es denn da schon so Entwicklungen, die man absehen kann, was sich in diesem Jahr tun wird in der Zahl der Dienste? Du hast gerade gesagt, es werden eher tendenziell noch mehr Dienste. Gibt es dann aber auch schon Kandidaten, wo man sagen kann, wenn das jetzt nicht mal, wenn das Ruder da nicht umgedreht wird, dann wird das aber zappenduster noch in diesem Jahr? Oder sind die Namen zu groß, die können sich das leisten?
Das ist schwer einzuschätzen. Also ich möchte hier auch kein Todreden oder was weiß ich was. Wäre ein gutes Beispiel, dass es nicht mehr so einfach ist, einen Dienst vielleicht als Gegensache dazu, aber ein gutes Beispiel, dass es nicht mehr so einfach ist, einen Dienst einfach zu starten und zu sagen, so, jetzt sind alle damit glücklich, es war ja Paramount Plus. Die haben eigentlich ein ganz nettes oder ein ganz schönes Angebot. Die haben für Star Trek-Fans sowieso eine Menge. Die haben aber auch interessante andere Serien, die Filme. Aber dass die zum Beispiel in Deutschland mit HD-Auflösung starten und deutschem Stereoton und teilweise fehlen dann die Untertitel in Englisch und was weiß ich was, das sind halt einfach so Sachen, hättest du vor ein paar Jahren machen können. Aber heute wirst du dafür auch dann tatsächlich bestraft, dass die Leute halt auch sagen, nee, tut mir leid, das ist mir zu low-end, das abonniere ich nicht. Dafür habe ich nicht zu Hause irgendwie eine Heimkinoanlage und einen 4K-Fernseher und mit allem drum und dran. Ich glaube, man kann nicht voraussagen, wer da dicht macht. Aber was man klar sagen kann, ist, es so viel schwieriger geworden, dass sich selbst große Namen nicht mehr von der Liste streichen würden als Kandidaten, die untergehen können. Das ist einfach nur eine Frage, wie viele Geldgeber im Hintergrund sitzen und wie viele Leute nachher irgendwann früher oder später dann doch nervös werden und sagen, nee, lass mal lieber. Ich glaube, es wird dazu kommen, dass einige zusammengehen. Einfach weil es einfach viel mehr Sinn macht, als wirklich jeden Einzelnen da weiterzutreiben.
Ein Problem, was sich übrigens auch durch die geringere Zahl nicht lösen lässt, ist bezogen auf eine Anmerkung im Chat. Da schreibt jemand, ich sehe das Problem bei der Fragmentierung. Bei all den Anbietern wird die Zeit zum Gucken auch nicht mehr. Irgendwann ruft das Bett und anschließend die Arbeit. Also ein Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann, denn diese vielen Originals, ich weiß mittlerweile manchmal auch gar nicht mehr, womit ich dann zuerst anfangen soll. Die Zeit ist ja letztendlich endlich, aber wenn die zusammengepackt werden, gut, dann wird es vielleicht ein bisschen weniger Originals auf Strecke geben, aber das Angebot ist ja trotzdem noch sehr groß.
Ich finde ja auch, Reed Hastings hatte recht in dem Interview, als er gesagt hat, ich hatte ihn gefragt, ob er dann meint, dass das so ARD und ZDF, weil in Deutschland ja frei öffentliches Fernsehen relativ viel zeigt und auch die Privaten relativ wenig Werbung zeigt im Vergleich zum US-Markt, ob das denn eine große Konkurrenz für Netflix sei. Und dann sagte er, alles ist eine Konkurrenz für Netflix. Und wenn Sie jetzt ein Buch lesen, ist es eine Konkurrenz. Oder wenn Sie ein Videospiel spielen oder. Also selbst YouTube. Ja, ist ja ein super Beispiel. Vor etlichen Jahren hat man sich so gedacht, naja, YouTube, das ist jetzt irgendwie so hier mal ein paar Clips und noch, ja, ist ja ganz nett. Aber da professionalisieren sich die Leute auch immer mehr. Da gibt es auch immer interessantere Beiträge. Das wird immer mehr als Mediathek von irgendwelchen Produktionsfirmen benutzt. Auch da werden die Streaming-Anbieter natürlich öfter an der Seite angegriffen. Also leichter wird es nicht.
Guter Punkt. So generell die Frage. Ich meine, die Jugend ist ja jetzt auf gerne mit Videos unterwegs, aber tendenziell ja eher so TikTok und YouTube. Und werden die denn eigentlich zu gewinnen sein für die Streamingdienste oder ist der Streamingdienst hart gesagt etwas für Ältere, die noch so im Übergang zwischen linearem Fernsehen und On-Demand sind?
Ich glaube, ich würde es nicht so extrem sehen. Natürlich ist es eventuell so, dass man sie mit anderen Content anspricht, dass es eventuell Geschichten gibt, die sag ich mal, für die ältere Generation, in Anführungszeichen, zu der ich mich jetzt aber auch zählen würde, mehr anspricht als vielleicht Leute, die jetzt sagen, ich bin eher gewohnt, so clipartig irgendwas zu konsumieren. Aber auch da haben die Streamingdienste sich ja darauf eingestellt. Also sei es jetzt irgendwelche Shows mit kurzen Inhalten, also mit kurzen Episoden, oder sei es irgendwelche ein bisschen abgedrehtere Geschichten, findet man ja zum Beispiel bei Netflix eine Menge. Also das ist jetzt nicht so, dass es jetzt nur die, Anführungszeichen, ältere Generation anspricht. Ich glaube, das Problem wird eher sein, dass die Streamingdienste halt ständig versuchen müssen, so gut es geht, ein breites Publikum zu erreichen. Und das ist einfach wahnsinnig schwer. Wir erleben jetzt im Moment, dass man Leute hört, die sagen, auf Disney Plus finde ich Marvel, ich finde Star Trek, ich finde irgendwie Disney selber, aber ich habe zum Beispiel das Gefühl, mir fehlt da total eine richtige Erwachsenenunterhaltung. Ne? Da kommt mir auf Star zum Beispiel viel zu wenig, das ist ja dieser Erwachsenenbereich. Also im Moment so ein Vollausstatter, wo ich jetzt wirklich unterschreiben würde heute noch, der bietet mir wirklich eine komplette Bandbreite. Das ist Netflix noch am ehesten, aber selbst da sehe ich inzwischen mehr und mehr Lücken. Also mit einem einzigen Dienst wird es schwierig. Das ist aber, glaube ich, generationsunabhängig.
Wir sprechen immer wieder über den Namen Netflix, aber Netflix ist ja auch so durch seine schiere Größe auch ein Name, der manchmal fast schon synonym steht für das Thema Streaming, genauso wie Amazon Prime und noch ein paar andere. Wir haben ja im Ende letzten Jahres ja den Vorstoß von Netflix gesehen, werbefinanzierte Tarife einzuführen. Da gab es ja doch ein ziemliches Hallo in der Frage, einerseits ist der Streaming-Nutzer überhaupt willens und geneigt, sich Werbung anzugucken, weil das ja immer so auch einer der Benefits war, dass ich eben werbefrei unterwegs bin. Gleichzeitig aber eben der Charme der Lösung, dass ich eben weniger bezahle pro Monat. Und gerade in Zeiten von Preiserhöhungen, ist das ja sehr attraktiv. Wie sind denn diese Tarife überhaupt eingeschlagen so im Markt?
Ja, hier muss man ein bisschen aufpassen. Muss unterscheiden. Also Netflix hat aktuell keine komplett werbefinanzierten Angebote. Ne? Also wie zum Beispiel Amazon mit Freevee, wenn man es so aussprechen will. Freevee, ist das eigentlich Freevee? Oder egal. Freevee. Man bekommt das Basisangebot jetzt mit Werbung etwas billiger. Also ich bezahle 4,99 statt 7,99. Und dadurch, dass es eben halt billiger ist, aber eben nicht komplett kostenfrei, glaube ich, ist einfach muss man sehen, die Leute es ein bisschen anders als zum Beispiel so ein komplett werbefinanziertes Angebot. Weil solange ich noch irgendwie was zahlen muss, schaue ich mir dann an, wie viel Werbung muss ich mir dafür angucken? Nervt mich das jetzt sehr? Finde ich das jetzt eigentlich schon total bescheuert? Gehe ich eigentlich davon aus, dass ich dass ich da 4,99 bezahle, dass ich da eigentlich wesentlich weniger Werbung angeschaut müsste? Deswegen, also es gibt jetzt keine aktuellen Zahlen, aber es gab kurz nach dem Start von diesem Basisangebot Abo mit Werbung, gab es halt in den USA Berichte, dass Netflix nicht die notwendige oder versprochene, sagen wir es so rum, versprochene Zahl an Zuschauern erreichen konnte. Und deswegen habe man also Leute, die Werbung geschaltet haben, Teile ihres Geldes wieder zurückgezahlt. Der neue CEO oder Co-CEO hat jetzt gesagt, ja, nee, das wäre zwar so gewesen, aber das wäre zu früh beurteilt gewesen. Das ist schwer einzuschätzen. Ich glaube, diese rein werbefinanzierten Sachen muss man halt schauen. Also das kann funktionieren, aber damit werde ich irgendwie nicht alle erreichen. Ich glaube, die meisten Leute sind einfach super genervt, vor allen Dingen, wenn es um Unterbrechungen geht. Also mal vorher irgendwie was sehen, das kennen wir ja von Sky Q, nervt da auch schon teilweise extrem. Aber wirklich Unterbrechungen, wie das in den USA ist, wo man wirklich dann, wodurch sich ja auch so ein Filmabend extrem verlängert und man immer wieder rausgerissen wird. Ich sehe da keine große Chance für den deutschen Markt, gebe ich ganz ehrlich zu.
Blicken wir mal so ein bisschen auf die einzelnen Dienste. Wir können natürlich jetzt hier alleine von der Zeit, aber wir wollen auch nicht über jede Einzelheit sprechen. Dafür gibt es ja den wunderbaren Bericht, den du geschrieben hast. Aber du schaust ja regelmäßig ja auf die Streaming-Dienste und ja, fasst zusammen, so was bieten die, wie unterscheiden die sich? Gibt es da irgendwelche Besonderheiten, die dir jetzt in diesem Jahr aufgefallen sind bei der Auflistung? Und wie, ja, für wie chancenreich hältst du denn gerade so die kleineren im Vergleich jetzt zu den großen, über die wir jetzt viel gesprochen haben?
Naja, die kleineren ist halt ein bisschen schwierig zu sagen. Groß sind ja die meisten da schon. Also international gesehen sind das ja alles ziemlich viele Schlachtschiffe. Klein wäre ja fast nur für deutsche Verhältnisse RTL Plus und Joyn. Das ist das Angebot von ProSieben Sat.1. Bei RTL Plus und Joyn kommt aber dazu, dass das nicht unbedingt geschaut wird oder von den wenigsten, glaube ich, geschaut wird, weil man da drin irgendwelche internationalen Blockbuster oder sowas sehen möchte. Zumal die teilweise dann auch gar nicht in der Originalsprache angeboten werden, teilweise nicht mit Untertiteln und solche Geschichten. Das sind einfach ein bisschen erweiterte Mediatheken, wo ich dann auch Sachen, die ich verpasst habe im Fernsehen, ohne Werbung dann zum Beispiel auch nach oder ohne Werbeunterbrechung, muss man wieder vorsichtig sein, teilweise nachgucken kann. Oder eben halt teilweise das auch habe, dass ich so die Möglichkeit habe, Folgen schon vorher zu sehen. Damit spreche ich natürlich auch Leute an, die jetzt Fans von irgendwelchen Geschichten sind, die jetzt wöchentlich kommen und sagen, Mensch, wenn ich die 5 Tage vorher sehen kann, das ist super. Bei den anderen Anbietern haben wir ja sehr viel, viel große. Apple TV Plus ist noch der kleinere von den größeren sozusagen. Deswegen ganz interessantes Geschichte, weil ich finde, dass sie halt, also zum einen sehr besonders, weil sie nur Eigenproduktion und exklusive Titel haben. Die haben also keine Katalogtitel, nichts, was irgendwie gut abgehangen ist und was sich dann irgendwelche Fans anschauen. sondern haben nur Exklusivtitel, kommen mit nicht so wahnsinnig vielen Titeln raus wie Netflix, Amazon Prime oder andere Anbieter, die jede Woche da irgendwie neue Sachen reinspeisen und sehr viele auch teilweise. Aber machen meiner Meinung nach sehr interessantes Angebot für Leute, die sagen, ich möchte auch mal irgendwie ein bisschen abseits des Mainstreams sehen, hatten auch sehr interessante Serien schon und haben enorm große Qualität, also enorm hohe Qualität für einen Streamingdienst. Also 4K, Dolby Vision, Dolby Atmos für Deutsch und Englisch, also 3D-Sound ist bei denen alles total, total normal. An der untersten Stufe Ende steht zurzeit von Sky Wow, toller Name, Wow. Der Dienst, den man halt monatlich kündigen kann, der aber wirklich von der Auflösung her, vom Ton her nicht so super dasteht. Also mir persönlich ist das in der Regel zu wenig. Dazwischen ist dann Amazon, hat immer wieder, finde ich, sehr interessante Sachen, ist sehr auf den Bereich Erwachsenenunterhaltung in Anführungszeichen, also sehr, sehr erwachsene Serien letztens auch wieder. Mehrere gute, interessante Serien reingebracht. Was ich alles ein bisschen schade finde, ist, dass die Serie, dass die Anbieter in letzter Zeit eben die Preise erhöhen, aber sehr wenig teilweise auf die deutschen Kunden eingehen oder deutschsprachigen Kunden eingehen. Also ich würde mir zum Beispiel tatsächlich auch wünschen, dass das Dolby Atmos als 3D-Sound-Fan dann auch tatsächlich für die deutsche Synchronfassung. Und das ist zurzeit zum Beispiel bei fast keinem Anbieter so. Also es ist Apple TV Plus macht das. Bei Netflix habe ich zurzeit etwa ein Original pro Monat. Und das war's. Den Rest habe ich Dolby Atmos nur bei Disney Plus auf Englisch. Bei Amazon Prime kannst du es komplett fast vergessen. Sky Q hat es teilweise noch, das stimmt. Da gibt es auch noch Deutsch, aber auch nur bei ganz, ganz großen Originals wie jetzt Last of Us zum Beispiel. The Last of Us.
Das ist vielleicht ein guter Punkt, um mal so eine Making-of-Frage einzuwerfen. Und für uns, die wir ja immer Artikel schreiben, sind ja viele Dinge recht selbstverständlich. Aber wie nähert man sich dann eigentlich so einem komplexen, umfangreichen Thema mit so vielen Protagonisten jetzt wie den Streaming-Diensten? Wie entsteht so ein Artikel?
Also der entsteht komplett anders als der Durchschnittsartikel, muss ich ganz ehrlich sagen. Also sowas von, ich suche mir jetzt ein paar Testkandidaten zusammen und dann schaue ich mir die mal an, wie das durchaus bei einigen Sachen machbar ist, wo ich dann sage, okay, das mache ich dann über 2 Monate oder so und so viele Wochen. Das ist hier meiner Meinung nach nicht möglich. Also ich bin rund um die Uhr mit dem Thema beschäftigt. Ich habe Blog privat dazu noch. Ich treibe mich in den einschlägigen Foren rum. Ich habe eigentlich alles immer sozusagen, versuche ich im Blick zu haben. Und wenn es dann zu einem Test kommt, kommt dann noch so eine technische Komponente dazu. Also das heißt, ich habe roundabout 6 Player zu Hause, also auch hier privat, und muss dann wirklich jeden Dienst auf jedem Player ausprobieren. Weil zum Beispiel, typisches Beispiel, Wow. Gibt es halt tatsächlich nur Stereoton normalerweise, außer bei Fire TV. Keiner weiß genau warum. Bei Fire TV wird dann plötzlich 5.1 Ton geboten. Also solche Späße hat man dann immer mal wieder. Oder wir haben es ganz häufig, dass Leser auch immer mal wieder sagen: So, jetzt hat Android TV gerade ein Update für meinen Fernseher rausgebracht. Also Google hat für Android TV Update für meinen Fernseher rausgebracht. Jetzt funktioniert der Ton nicht mehr vernünftig. Jetzt ist plötzlich nur noch HD-Auflösung. Jetzt ist dies, jetzt ist das. Oder irgendwelche Leute sagen: Ah, ich habe mir einen Receiver angeschafft. Sie haben das falsch berichtet. Da ist ja in Wirklichkeit 3D-Sound. Bei meinem Receiver steht Dolby Atmos, wo ich dann hingehe und sage: Nee, das ist jetzt ein Abmixer und das wird immer angezeigt. Also es ist ein rund um die Uhr-Thema. Da kann ich mich praktisch jeden Tag mit beschäftigen.
Ja, es zeigen ja allein jetzt schon die Beispiele mit der Detailtiefe, was da eben alles an Punkten auf einmal auf einen zukommen kann.
Du, es ist ja auch so, dass wenn du einen Blick drauf werfst und du guckst dir es nur teilweise oberflächlich an, wirst du auch, ich will jetzt nicht sagen, täuschen, das will ich jetzt überhaupt nicht sagen, aber wenn du dir zum Beispiel anschaust, die reine Menge, mit der gerne beworben wird, wir haben so und so viel tausend Filme im Angebot oder mehr, als sie jemals gucken können. Und dann schaust du dir drauf, zigtausend Sachen und dann guckst du dann irgendwie bei einigen Anbietern und dann sind die nur im indischen Original, hätte ich mal gesagt, mit Untertiteln. Oder dann sind da irgendwelche Sachen, zwielichtige Dokumentationen, die billig aufgekauft wurden, die total absurd sind und die irgendwie bei Internet Movie Database 3,0 Punkte Wertung haben, weil einfach das gefüllt wird. Heutzutage gibt es ganz viele Dienste, die auch ihr Angebot mit Schrott füllen, damit es einfach auf der Startseite damit viel aufploppt. Ne? Das ist einfach so.
Sprechen wir so im letzten Abschnitt noch so ein bisschen über praktische Lebenshilfe, wenn es um die Auswahl des Streaming-Dienstanbieters geht. Ja, wovon sollte ich denn, wenn ich jetzt vor der Wahl stehe, meine Auswahl abhängig machen? Also was sind so Kriterien, die aus deiner Sicht interessant sind?
Nee, es gibt ja zum einen gibt es ja so ein bisschen so diese No-Brainer sozusagen. Also wenn ich jetzt Fan von Star Wars, Marvel oder Disney bin, dann komme ich nicht an Disney Plus herum vorbei. Dann ich kann ja jetzt sagen, okay, nehme ich mir jetzt irgendwas anderes, funktioniert nicht. Auf lange Sicht wird das für Star Trek-Fans genauso bei Paramount Plus sein. Im Moment ist es so, dass das Amazon da teilweise noch, also Prime Video teilweise noch Lizenzen hat, die noch weiterlaufen und Verträge, sodass da ab und zu dann noch irgendwie vorab was kommt, bevor es bei Paramount Plus erscheint. Aber das haben wir bei jedem Dienst so erlebt. Das wird aber auf Dauer sich erledigt haben. Wenn ich HBO-Serie mag, The Last of Us, House of Dragon und was weiß ich was, komme ich wiederum in Deutschland an Sky, also Sky Q oder dann eben Wow nicht vorbei. So, und dann RTL Plus, gleiche Geschichte, Join mit Pro7 Sat.1 auch wieder so. Also die wenigsten Leute werden einen einzigen Dienst haben können und dann eben halt alles darüber sehen. Sondern das muss halt so ein bisschen der Geschmack entscheiden. Der größte Vollsortimenter war halt bis und ist bislang halt Netflix, das muss man einfach so sagen. In der erwachseneren Unterhaltung möchte ich mal sagen, interessante Serien, Sachen, interessante Serien und ein paar ganz gute Filme und sowas. Ist auch Amazon Prime spielt ganz gut mit. Apple TV Plus würde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, weil da wirklich sehr hochklassige Produktionen drin sind. Generell ist für mich aber wirklich der einzige Tipp, Leute, wirklich nutzt die Geschichte aus, macht keine Jahresabos oder so, nehmt diese Monatsabos und nutzt das aus, dass man monatlich kündigen kann. Dann ist man am wenigsten enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ermöglichen das denn auch alle der Anbieter? Also
jein, bis auf wenn du Sky Q nimmst, das funktioniert so nicht. Das ist richtig, das ist der einzige, die da tatsächlich dich binden. Aber bei den anderen, deswegen haben sie es Wow, das ist eben halt dieser monatlich kündbare Dienst. Alle anderen haben weiterhin monatliche Kündigungsmöglichkeiten, kommen natürlich aber immer zum gerade Anfang des Jahres gerne mal mit. Und wenn sie jetzt machen, ein Jahresabo statt 7,99 dann 79 Euro. Da schlagen natürlich viele zu. Das ist auch so die Idee dahinter. Ne?
Ja, aber nichtsdestotrotz waren ja Netflix und Co. seinerzeit ja auch so Trendsetter, dass sie eben mit dieser, dass man wirklich auf den Button nur klicken muss und ist dann raus. Haben nicht alle im Mediengeschäft gerne gesehen, dass das so einfach ist und dann so ein Vorbild war.
Ich wollte nochmal ausrechnen, wie häufig man bei Wow raufklicken muss. Wollen Sie wirklich kündigen? Also wollen Sie wirklich kündigen? Ich glaube, 4 oder 5 Mal muss man da, ja, ich will wirklich kündigen, klicken, bevor man da raus ist. Das fand ich sehr lustig.
Es kommt ja auch die Frage, und die ist auch eine ganz wichtige, weil ich meine, die zuallererst ist natürlich ja, du hast es ja dargelegt, die Frage der Inhalte. Also welche Inhalte passen zu mir, was möchte ich gerne sehen? Aber die Frage ist ja, wo erfahre ich denn eigentlich, welche Inhalte die Dienste haben? Machen die Dienste auf ihren Internetseiten ja mitunter schon so, naja, ich möchte nicht sagen Staatsgeheimnis, aber dass ich in der Tiefe nachgucken kann, wer was hat, ist ja bei einigen Anbietern so ja nicht unbedingt möglich. Wo kann ich denn das zentral am besten finden?
Die meisten Anbieter haben einfach schlicht und ergreifend grausame Oberflächen. Das muss man einfach mal so wirklich sagen, wie es ist. Also wenn man sich überlegt, dass Netflix über Jahre mit seinem Empfehlungsalgorithmus geworben hat, teilweise schafft der Dienst, das ist jedenfalls meine Erfahrung, ist nicht mal seine Titel, die er gerade nagelneu ins Programm aufgenommen hat, vernünftig darzustellen auf der ersten Seite. Und ich finde es auch super nervig, dass es je nach, weiß nicht, ob das jeder weiß, aber je nach Gerät unterschiedliche Oberflächen zum Beispiel bei Netflix gibt. Also an meinem LG-Fernseher ist tatsächlich eine komplett andere Oberfläche mit einer, oder nicht komplett, aber eine wesentlich andere Oberfläche, wo es einen Eintrag neu und beliebt, glaube ich, heißt, der gibt. Den gibt es aber bei anderen Player, die ich habe, überhaupt nicht. Also das ist beim Apple TV fehlt dieser Eintrag komplett. Also es ist sehr wirr. Amazon Prime auch totale Katastrophe mit irgendwie und hier wieder was gesortiert und da wieder was und da gibt es wieder das. Es gibt natürlich, klar, wer streamt es und Just Watch sind die beiden großen Bekannten, die auch Apps haben, wo man sich informieren kann. Ansonsten Heise bringt zum Monatsbeginn immer das, was bei den großen Diensten, was in dem kommenden Monat dann zu sehen ist. Ja, und natürlich, ganz ehrlich, Facebook gibt es einige Gruppen, wo man einfach sagen kann, da gibt es ganz gute Gruppen, wo man solche Empfehlungen abholen kann. Es ist aber auch immer schwierig, also weil es ist ja auch immer sehr individuell, was man mag. Also wenn jemand jetzt überhaupt nicht auf Horror steht, kann ich dem nicht The Last of Us empfehlen, obwohl ich persönlich sage, super Serie, aber muss halt auch irgendwie vom Geschmack her passen.
Übrigens, guter Hinweis, wir haben ja gerade auf der Heise Startseite eben genau diesen Artikel, der jetzt darauf hinweist, dass zum Beispiel Star Trek Picard jetzt ja auch die letzte Staffel jetzt kommt und eben noch weitere Serien, die da jetzt am Start sind. Ja, letzter Punkt so in Sachen Empfehlung. Man wird ja immer konfrontiert mit diesen Features, dass gesagt wird, ach, nimm noch den besseren Tarif. Einerseits hast du mehr Streams. Okay, das kann man relativ leicht für sich entscheiden, ob man jetzt so viele Nutzer im Haus hat, dass das sinnvoll ist. Der andere Punkt ist eben der, da wird mit UHD und allem Möglichen geworben. Sind das so Punkte, wo das Versprechen auch qualitativ eingelöst wird? Also hat man den entsprechenden Gegenwert oder sollte man vielleicht doch genau überlegen, ob man jetzt so ja, qualitätsbewusst wirklich ist, dass man das haben muss?
Jetzt bin ich Heimcineast mit einer eigenen 3D-Soundanlage zu Hause. Ich würde jetzt sehr gerne antworten, ja, das ist total super, aber es wäre leider extrem gelogen. Also nein, das kann man so nicht sagen. Also ich persönlich würde wirklich anfangen bei diesem Low-End. Also was für mich einfach nicht geht, ist, dass das jetzt jemand irgendwie Stereoton anbietet oder so. Und natürlich sollte man auch die Möglichkeit haben, 4K, wenn man den 4K-Fernseher hat, 4K, vor allen Dingen mit HDR. Also mir geht es da gar nicht um die Auflösung. Ne? Also aber ich kriege ein kontrastreicheres Bild. Ich hab mehr Farben, also erweiterten Farbraum. Höheren, erhöhten Kontrastumfang, wenn ich halt sowas wie HDR10 oder Dolby Vision habe. Das ist mir persönlich wichtiger, als wenn ich jetzt sage, sehe ich wirklich die 4K-Auflösung. Darüber kann man immer diskutieren. Ich brauche keinen 3D-Sound, wenn ich keine Dolby Atmos-Anlage habe. Das ist totaler Quatsch. Aber was ich halt absolut unverständlich finde, ist, dass es 2023 Dienste gibt, die ernsthaft Full HD und Stereoton bieten. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber um auf deine Frage zu kommen, nein, die Qualität ist leider häufig nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Also Apple TV hatte ich schon gesagt, ist positive Aufnahme, kann man aber auch an den Datenraten gut abmachen. Also wenn man die Datenraten misst, dann kommt man bei denen auf wesentlich höhere Werte als bei praktisch allen anderen Anbietern. Es gibt immer wieder die Diskussion, ist Streaming so gut vom Klang, vom Bild, von allem, wie beispielsweise eine Ultra-HD Blu-ray? Nein, ist es nicht, weil wir auch sind teilweise nicht die identischen Codecs. Ich habe eine höhere Bandbreite, also eine höhere Datenrate und ich habe teilweise Codecs als Grundcodecs, die verlustfrei komprimiert sind. Streaming ist natürlich immer davon abhängig, dass da Daten durch eine relativ kleine Verbindung durch eine relativ schmalbandige Verbindung müssen. Und dementsprechend ist es ganz klar, dass es da auch immer Abstriche geben muss, wenn ich zum Beispiel so eine Verbindung zu Hause nicht habe. Aber selbst mit der optimalen Verbindung habe ich immer noch in Deutschland das Problem, dass ich immer wieder erlebe, dass ich denke, das ist wirklich ein bisschen kaputt komprimiert oder Leute, ihr habt Dolby Atmos da drauf geschrieben, aber da ist nichts wirklich, was da oben rauskommt. Das bringt nichts, dass ihr da irgendwie das einmal durch so einen Konverter schmeißt und dann irgendwie das Logo drauf klebt. Das ist kein Dolby Atmos.
Das beantwortet schon die Frage, die auch im Chat gekommen ist. Liefern die Anbieter denn wirklich das bessere Audio oder wird man da auch übers Ohr gehauen, dass die einfach Stereoton upscalen auf 5.1? Um die Kunden dann zu
bringen. Nein, man kann, nein, die Möglichkeiten sind ja da. Also du hast ja Dolby Digital Plus erlebt, ermöglicht ja 5.1 und mit Zusatz Dolby Atmos. Nein, also technisch muss man da das nicht upscalen. Die Frage ist aber, wie man was produziert. Also man kann natürlich irgendwie hingehen und ein bisschen hier im Tonstudio nachträglich mal zwei, drei Sachen nach oben legen oder ein bisschen auch mit dem Abmixers nach oben öffnen, dann so speichern und dann großes als Dolby Atmos verkaufen. Das sind halt zwei verschiedene Paar Schuhe, aber technisch ist es nicht so, dass es sein muss. Also es ist jetzt kein Geschummel, muss man eigentlich nicht machen. Wer sich wirklich mal gute Produktion, C zum Beispiel, ne, der beginnt schon, der von C auf Apple Plus, wenn man das sich über eine gute Anlage anhört, das ist erstaunlich, was da rauskommt auch aus den Höhenlautsprechern. Leider wird das aber in der Regel praktisch nicht gehalten. Also das ist halt das Problem. Jedenfalls nicht bei vielen anderen Anbietern nicht.
Übrigens ein Punkt, den ich selbst noch festgestellt habe bei Katalogtiteln ist, dass wenn man sich für die englische Tonspur auch interessiert, man ist es ja irgendwie gewöhnt, dass ja alle möglichen Tonspuren auch immer hinterlegt sind. Und ich habe dann immer festgestellt, bei manchen Serien, so gerade so Katalogserien, ist das nicht immer unbedingt der Fall. Also da ist dann manchmal nur die deutsche Version dann reingeknallt.
Ja, Das sind aber teilweise dann, oder das sind in der Regel, es kann beides. Also sagen wir es mal so, es gibt drei verschiedene Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist ganz häufig, die Lizenz ist einfach nicht dafür da. Irgendwo, Amazon haben wir das zum Beispiel, Katalogtitel von Konstantin oder einem anderen deutschen Studio. Die dürfen die teilweise gar nicht auf Englisch mit dem englischen Originalton rein streamen, weil dann Amazon oder der Anbieter befürchtet, dass da irgendwelche Engländer oder Amerikaner auf den deutschen Dienst zugreifen und sich das dann da angucken, während das in ihrem Heimatland noch nicht verfügbar ist. Also da gibt es immer solche Lizenzgeschichten. Dann hatten wir zum Beispiel bei Scrubs, bekannte Serie, die wurde produziert zu einem Zeitpunkt, wo noch niemand über Streaming nachgedacht hat. Und da laufen etliche Musiktitel. Und diese Musiktitel sind damals gar nicht für Streaming natürlich, da sind die Lizenzen nicht für erworben worden, weil keiner Streaming kannte, sondern nur für die lineare TV-Ausstrahlung. Das heißt, als man dann versucht hat, das von ABCs Seite nochmal die Lizenzen für die Musiktitel zu holen, haben manche der Studios gesagt, nee, das wollen wir nicht oder wollen wir jetzt extra noch mehr Geld für haben. Und deswegen sind da teilweise die Musikstücke ersetzt worden. Teilweise auch nicht besonders gut, muss man sagen. Und dann gibt es natürlich immer das Problem, dass es Synchronfassungen gab, die in Kooperation beispielsweise mit Sendern hergestellt wurden. Also beispielsweise RTL oder wer auch immer, ARD, ZDF, haben damals mitfinanziert an irgendwelchen Synchronfassungen und rücken die jetzt nicht raus und sagen, nö, das sind ja unsere Synchronfassungen, die sind für unsere lineare Ausstrahlung gedacht gewesen und da müsstet ihr uns schon was bezahlen. Und das machen dann die Streaming-Anbieter teilweise nicht. Also diese Synchronisationsgeschichten, diese ganzen, da ist immer eine Menge Politik hinter.
Weil man sagen muss, bei mancher 80er-Jahre-Serie ist es vielleicht auch besser, wenn die deutschen Spuren nicht mehr rausgerückt werden. Die waren dann so grausam dann
Ja,
teilweise.
wobei auch da können wir, da machst du ja schon wieder fast ein neues Feld auf, weil da können wir dann ja auch diskutieren, wie toll ist es denn, wenn jetzt aber ein Disney Plus plötzlich anfängt und macht irgendwelche alternativen Synchronfassungen, weil jetzt irgendwie
Ja,
die
genau.
Fassung aus den 80ern ihn nicht mehr gefälscht, weil jetzt
Schrecklich.
irgendwie die neuen Synchronsprecher irgendwelche hippen Influencer sind oder was weiß ich was. Und du sagst dann, ich hätte aber übrigens gerne mal die Originalfassung gehört, die ich noch aus meiner Kindheit kenne, beispielsweise. Und die sagen, nö, tut uns leid, wollen wir nicht. Und das ist eben halt das Problem. Dadurch, wenn jetzt so diese ganzen Discs verschwinden, wenn wir kein physisches Medium mehr haben, dann ist es natürlich auch echt ein Problem, wenn wir in diese Abhängigkeit kommen und diese Dienstleister sozusagen praktisch jederzeit so den Stecker ziehen können und du kommst an irgendwelche Sachen nicht mehr ran. Und das ist so weit gegangen, bei HBO Max war das zum Beispiel in den USA so, da lief eine Serie nicht besonders erfolgreich und dann haben die nicht nur gestoppt, dann haben die halt einfach alle Teile, die bis dahin mal veröffentlicht waren, haben die wieder rausgenommen. Und dann stehst du da und denkst, wow, super, das war's.
Aber auch wenn das jetzt nach Opa erzählt von früher klingt, tatsächlich erinnere ich mich, bei Videokassetten war es dann damals auch teilweise so, dass die dann manchmal eigene Synchronfassungen gemacht haben, weil die irgendwie nicht dann auf einem Zeitstrahl waren mit den Fernsehsendern. Und dann, das war auch eine entsetzliche Erfahrung, wenn man dann diese Serie gekauft hat auf Videokassette und plötzlich waren die Stimmen völlig anders und waren auch schlechter
Ja,
teilweise.
definitiv. Also bei Synchronfassungen ist sowieso eine Menge Schindluder getrieben worden. Dann könnten wir auch noch anfangen mit der ganzen Geschichte, wo dann irgendwelche Wortwitze völlig falsch übersetzt wurden und das kommt vorne und hinten nicht mehr hin. Aber wie gesagt, diese nachträglichen Veränderungen, sehr schön, dass George Lucas schreibt hier gerade, jemand, der revolutionär ist mit dem Wechseln auf neue Medien. Ja, mit jeder neuen, das ist ja auch so eine Sache, ne? Wenn der Regisseur dann plötzlich anfängt und sagt, so, mit jeder neuen Runde, wo mal veröffentlicht wird, mache ich eine neue Fassung meiner bisherigen Filme oder dann denkst du ja auch, das kann einfach alles hier nicht mehr wahr sein, aber so ist es ja auch, klar.
Also ein Thema, was noch viel mehr Tiefgang ermöglicht. Aber ich denke mal, so beim Thema Streaming-Dienste haben wir jetzt einen guten Überblick bekommen über die aktuelle Situation, über die Sache mit dem Account-Sharing. Und ja, ich denke mal, dass das schreit nach Fortsetzung dann irgendwann, dass wir mal drauf gucken, wie es weitergegangen ist, oder?
Das wird immer. Dass ich glaube, da werden wir in diesem Jahr eine Menge erleben. Wir werden erleben, wie Netflix, wie sich das entwickelt mit diesem Account-Sharing-Sperre. Und ich bin sicher, dass Netflix wiederum von vielen anderen Diensten beobachtet wird, wie es so läuft. Also wie die Kündigungswelle da aussieht und ob sie damit durchkommen. Und sollen sie damit durchkommen, können wir davon ausgehen, dass alle danach ziehen. Also da wird keiner sagen, nee, das mache ich nicht, da verzichte ich drauf. Also wenn sich da wirklich was umstrukturieren lässt, dass sie am Ende mehr Geld bekommen, das machen die definitiv.
Im Chat habe ich übrigens auch noch den Appell gelesen, geht doch mal auch wieder ins Kino, da findet ihr auch schöne Qualität
Ja,
vor.
aber auch da ist es leider Gottes so, dass es da sehr große Unterschiede gibt, was Kinos
Oha.
angeht. Also, da könnte ich jetzt auch ein paar Horrorgeschichten von Kino erzählen, so ist es nicht. Aber ja, natürlich, klar. Wobei hilft dir ja nichts, wenn wir von Originals sprechen, die eben nicht fürs Kino gemacht sind, beziehungsweise die teilweise dann nur sehr begrenzt im Kino laufen, damit sie irgendwelche Oscar-Chancen oder sowas kriegen.
Nico, ich danke dir für das erfreuliche Gespräch. Danke, dass du dabei warst hier in der Heise Show. Auch
gerne.
Danke an alle, die beigetragen haben mit Chat-Beiträgen von Fragen und Anmerkungen. Das war die Heise Show für diese Woche vom 2. Februar. Wir können uns gerne wieder hören und wieder sehen in der nächsten Woche am Donnerstag ab 12 Uhr wieder live und natürlich im Podcatcher eurer Wahl, die Heise Show. Bis dann. Tschüss, macht es gut.
Ciao.